Deutschlandfunk Kultur Interview.
Auf der Berliner Museumsinsel ist was ziemlich Unglaubliches passiert. Da haben vielleicht war es ein Täter, vielleicht waren es mehrere Täter. Nach Recherchen von unseren Kollegen beim Deutschlandfunk und von der Wochenzeitung Die Zeit verschiedene Objekte in den Museen mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt und damit wirklich großen Schaden angerichtet. Und das ist schon gewesen am 3. Oktober, wurde aber bislang nicht publik. Zu Gast hier im Studio weiterhin der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, uns zugeschaltet jetzt aber auch aus Köln von unserem Schwesternprogramm, dem Deutschlandfunk, mein Kollege Stefan Koldehoff, der in dieser Sache recherchiert. Herr Koldehoff, was ist genau passiert?
Na, Sie haben es eigentlich schon erzählt. Am 3. Oktober, also dem Tag der deutschen Einheit, müssen eine oder mehrere Personen durch mindestens 5 Museen gegangen sein auf der Berliner Museumsinsel und tatsächlich das versprüht haben, was gemeinhin in allen Polizeiberichten im Moment als ölige Flüssigkeit bezeichnet wird. Mehr weiß man im Moment nicht, was es ist. Und das bedeutet natürlich, es sind betroffen ägyptische Statuen, es sind griechische Götterbildnisse, aber auch Gemälde aus dem 19. Jahrhundert aus Europa betroffen. Und da kann Öl durchaus Schäden hinterlassen. Also wenn Sie an porösen Sandstein denken, da zieht eine Flüssigkeit ziemlich schnell ein. Und man sah auch am vergangenen Wochenende, als wir nochmal nachgeguckt haben, diese Flecken durchaus noch sehr deutlich. Und man sah auch, und so ist es überhaupt erst aufgefallen, so kleine Kärtchen mit Rastern und Zahlenkolonnen, die wir alle wahrscheinlich aus amerikanischen Krimis kennen, wenn da ein Tatort gesichert wird. Also solche Fotomaßstabsbalken sozusagen.
Herr Faas, es ist einfach unglaublich, oder? Wenn man sich vorstellt, was da passiert ist.
Ja, absolut. Und die Tatsache an sich, aber auch, dass wir es eigentlich jetzt mit erheblicher Zeitverzögerung erst erfahren und auch erst durch Recherchen, ist schon bemerkenswert. Auch sozusagen die Umstände, unter denen das passiert ist, wo wir ja eigentlich gerade alle uns überall identifizieren müssen, die Personenzahl sehr überschaubar ist, dann das gerade in diesem Kontext, so was passiert, ist tatsächlich sehr, sehr überraschend.
Hat da tatsächlich dieser rechtsradikale Verschwörungsideologe Attila Hildmann eine Rolle gespielt, Herr Koldehoff?
Naja, sagen wir mal so, also man kann ihm, und das tun wir auch ganz bewusst nicht, da natürlich nichts nachweisen, aber wenn man sieht, dass Hildmann mehrfach auf seinen sozialen Medien Aufrufe geteilt hat, das Pergamonmuseum zu stürmen, weil sich dort angeblich, Zitat, der Thron Satans befinde und das Ganze sei das Zentrum der globalen Satanistenszene und Corona-Verbrecher, Zitat, hier machen sie nachts ihre Menschenopfer und schänden Kinder, dann ist es natürlich schon sehr merkwürdig, dass dieser Anschlag, und davon muss man wirklich sprechen, geschehen ist am 3. Oktober, dem ersten Tag, an dem das Pergamonmuseum überhaupt wieder geöffnet war, nach langer Corona-Schließungszeit. Also man muss zumindest die Frage stellen, ob da irgendjemand den Aufrufen von Herrn Hildmann möglicherweise zu genau zugehört hat und beschlossen hat, sobald sich die Gelegenheit bietet, setze ich das jetzt auch in eine Tat um.
Aber es wird ja wahrscheinlich nicht zu den regulären Öffnungszeiten passiert sein,
doch,
oder doch?
Ja? Doch, das ist es. Das ist eben das Überraschende. Also entdeckt wurde das Ganze am Nachmittag, kurz vor 5. Man hat das Museum dann aber bis 18 Uhr noch offen gelassen und dann angefangen, systematisch zu suchen, haben uns Beteiligte, die nicht namentlich genannt werden wollen, erzählt. Man hat dann eben festgestellt, es war nicht nur das Pergamonmuseum, es waren auch das Vorderasiatische Museum, es war das neue Museum, in dem die Nofretete steht. Es war aber auch die alte Nationalgalerie, wo eben gerade eine Ausstellung mit Bildern des belgischen Symbolismus zu sehen ist. Also nicht nur eigene Werke der Berliner Museen sind betroffen, sondern auch Leihgaben. Naja, und dann hat sich so langsam das Puzzle zusammengefügt und man hat gesehen, dass das irgendjemand, wenn es einer war, über mindestens eine Stunde, so lange würde man brauchen, um diese ganzen Museen, kann ja auch nicht durchrennen, da fällt man ja auf, abzuschreiten. Oder es waren mehrere, aber es ist tatsächlich nichts aufgefallen.
Ist nichts aufgefallen, obwohl es natürlich Kameras gibt, nehme ich an, und obwohl man sich online akkreditieren musste, eben wegen Corona für die Museen.
Ja, da hören wir allerdings, es haben uns einige Leute, haben sich einige Leute jetzt nach den Recherchen, nach Veröffentlichung bei uns gemeldet, die uns darauf hingewiesen haben, dass die Situation mit den Kameras gar nicht so doll sei, wie wir alle uns das vielleicht vorstellen. Also so viele gibt es da offensichtlich gar nicht. Und die Sache mit den Online-Akkreditierungen muss wohl an dem Tag so gewesen sein, dass höchstens ein Drittel der Besucherinnen und Besucher sich vorher Tickets gekauft hatten und der Rest über die Tageskasse reinkam.
Und selbst wenn, ist es vermutlich gar nicht so einfach, diese Daten mal eben zu nutzen, weil es ja auch im Kontext dieser Hinterlegung von Adressen regelmäßig Debatten gibt. Stichwort Datenschutz, wofür darf man die eigentlich nutzen? Und die Garantie ja doch immer ist zu sagen, nein, wir nutzen es wirklich nur, um der Pandemie Herr zu werden. Und das ist jetzt so ein interessanter Fall hier, wo man wirklich so einen Zielkonflikt hat und sagt, da sind doch vielleicht Informationen da, die höchst sinnvoll wären, um diesem wirklich schrecklichen Sachverhalt beizukommen. Aber ich glaube, es ist gar nicht selbstverständlich, dass man so eben diese Daten dann auch nutzen darf.
Ist das nicht selbstverständlich, Herr Koldehoff? Also es ist nicht selbstverständlich, klar, aber wie verhält es sich in diesem Fall?
Nein, es gibt natürlich genau die Einschränkungen, von denen gerade die Rede war. Und trotzdem ist aber das Landeskriminalamt Berlin nach den Informationen, die wir haben, jetzt dabei, diese Menschen anzuschreiben. Frage ist natürlich, was sowas bringt. Also was wollen Sie die fragen? Haben Sie was beobachtet?
Waren Sie es? Und dann wird jemand sagen, ja genau, ich war es.
Genau, also da müsste man eigentlich schon eher die Frage stellen, sind die Sicherheitssysteme auf der Museumsinsel tatsächlich state of the art, also dass Kameras, zumal wenn sie deutlich sichtbar sind, nicht nur eine aufklärerische, also eine Postfaktum-Wirkung haben, sondern möglicherweise auch eine präventive, eine abschreckende, also Täterinnen und Täter wissen, wir werden gefilmt, vor allem wenn diese Kameras nicht nur von oben auf irgendwelche Anglerhüte oder Basecaps filmen, sondern tatsächlich auch Gesichter aufnehmen können. Also die Frage muss man stellen. Und die zweite Frage war auch gerade schon Thema. Warum hat es 2 Wochen gedauert, bevor man jetzt, und auch das wahrscheinlich nicht ganz freiwillig, damit an die Öffentlichkeit geht? Es hätte nicht Öl sein müssen. Es hätte auch eine Säure sein können. Es hätte irgendein Gift sein können. Und der oder die Täterinnen sind nach wie vor nicht gefasst. Das heißt, wir haben mit einer Reihe von Museumsdirektorinnen und Museumsdirektoren gesprochen, die nicht zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören, die hellauf entsetzt waren und uns gesagt haben, natürlich wären wir informiert worden, sehr gerne. Natürlich wäre das ein Muss gewesen, die Kollegen zu informieren. Denn morgen können die bei uns sein und wer weiß, was sie dann wo verspritzen.
In der Tat, also was muss getan werden, um andere Museen eventuell zu schützen?
Geht das an den Politikwissenschaftler oder geht das an den Kunsthistoriker?
Das geht an Sie, Herr Koldehoff, als Rechercheur in dieser Sache.
Naja, man muss, glaube ich, wirklich gewärtigen, dass sich die Bedrohungslage, um es mal so dramatisch, aber so dramatisch ist es, glaube ich, auch zu formulieren, neuen Herausforderungen gegenüberstehen. Also es sind nicht mehr die eleganten Trickdiebe, die wie früher nachts nach Öffnungszeiten irgendwie mit dem Nachschlüssel reinkamen, die Alarmanlage abgeklemmt haben und dann weg mit dem Renoir oder so. Es ist zum einen brutaler geworden, das haben wir gesehen beim grünen Gewölbe, das haben wir gesehen bei der Goldmünze. Es gibt inzwischen offenbar auch, wir vermuten es jedenfalls sehr stark, ideologische Gründe, Museen anzugreifen. Also es geht nicht mehr nur noch darum, sich irgendwelcher Reichtümer zu bemächtigen. Mhm. Also die wirklich ganz dringende Frage, nicht nur an die Berliner Museen, seid ihr euch der Tatsache bewusst, was sich da gerade verändert und habt ihr die Mittel und habt ihr die Möglichkeiten und habt ihr vor allen Dingen das Bewusstsein, darauf mit abschreckenden Maßnahmen zu reagieren.
Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk in Köln, danke Ihnen für diese Informationen.
Gerne.